Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Jessica Wiener. Willkommen. Etwa jeder Sechste in Brandenburg hat sie schon bekommen. Die erste von zwei Anti-Corona-Impfungen. Das sind fast 430.000 Menschen, hat Innenminister Michael Stübgen im Gesundheitsausschuss des Brandenburger Landtags gesagt. Wie viele da jetzt in den nächsten Wochen dazukommen, ist aber unklar. Weil es immer noch zu wenig Impfstoff gibt, erwägt Brandenburg nämlich, Erstimpftermine einzuschränken. Einzelheiten dazu aus Potsdam von unserem landespolitischen Reporter Thorsten Södow.
Vom Anliefern des Impfstoffs durch den Bund nach Brandenburg über die Verteilung bis zum Impfen in den Impfzentren vergehen im besten Fall 3 Tage, schildert Innenminister Michael Stübgen den Landtagsabgeordneten. Aber immer wieder kämen Covid-19-Impfstofflieferungen für Brandenburg verspätet an und Liefermengen würden nicht eingehalten. Die eingeschränkte Verwendung des Impfstoffes AstraZeneca für bestimmte Altersgruppen spitze die Situation zu, sagt Minister Stübgen.
In den nächsten 4 Wochen brauchen wir über 62.000 Impfdosen Kompensation BioNTech oder Moderna, um die Zweitimpfungen für Astra, die schon durchgeführt worden sind, durchzuführen. Und diesen Impfstoff haben wir im Moment nicht. Das heißt, wir werden keine Erstimpfungstermine mehr herausgeben, um wenigstens, soweit es irgend geht, mit den vorhandenen BioNTech- und Moderna-Dosen die Kompensation der Zweitimpfung zu Astra durchhalten zu können.
Der Hausärzteverband Brandenburg sieht diese Entscheidung kritisch, denn Erstimpfungen seien entscheidend für die Herdenimmunität. Zusätzlich muss jetzt in Brandenburg der Ausfall von 6.700 Impfdosen von Johnson & Johnson einkalkuliert werden. Innenminister Michael Stübgen erwartet trotz der Turbulenzen, dass die vom Bundesgesundheitsministerium angekündigte Flut von Impfdosen im 2. Quartal wirklich geliefert wird.
Zunächst sollte es im Februar losgehen, dann im März, dann im April. Jetzt wird vom Mai gesprochen. Ich persönlich hoffe, dass die Flut jetzt im Mai wirklich einsetzt, denn wir sind durchaus in der Lage, mit dem Aufbau unserer Logistik in kürzester Zeit in der Lage, sofern der Impfstoff da ist, 200.000 und mehr Impfungen pro Woche in Brandenburg durchzuführen.
Mit rund 18.700 Covid-19-Impfungen gab es am Dienstag in Brandenburg immerhin einen Tagesrekord.
Kann man sich bei den Aussichten aber gerade auch nur bedingt drüber freuen. Informationen von Thorsten Südow waren das. Der Verfassungsschutz beobachtet nun auch in Berlin Teile der Protestbewegung gegen die Corona-Maßnahmen. Bisher tut er das ja schon in Hamburg, Baden-Württemberg und Bayern. Demnach gibt es auch hier hinreichende Anhaltspunkte dafür, dass bestimmte Gruppen unter den Protestierenden verfassungsfeindliche Ziele haben. Innensenator Andreas Geisel erklärte vor dem Verfassungsschutz des Abgeordnetenhauses, das Spektrum der Protestierenden sei zwar sehr heterogen, entscheidend sei aber die Ablehnung aller demokratischen Institutionen.
Geeint scheint es allerdings in seiner permanenten Diffamierung der Bundesrepublik, in seiner Diffamierung der Institutionen und unserer Demokratie, in der Diffamierung der Repräsentantinnen und Repräsentanten unserer Demokratie. Darüber hinaus agiert dieses Spektrum bewusst mit Falschinformationen und Verschwörungserzählungen und attackiert Politikerinnen und Politiker, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Journalistinnen und Journalisten auf eine Art und Weise, die das Maß zulässiger Kritik bei weitem übersteigt. Es geht den betreffenden Akteuren darum, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu delegitimieren und zu destabilisieren,
sagt Innensenator Andreas Geisel. Er stellte dabei auch klar, dass nicht jede Demonstrantin, nicht jeder Demonstrant gleich ein sogenannter Verdachtsfall ist.
Die Proteste können mit ganz großer Sicherheit nicht in Gänze als verfassungsfeindliche Bestrebungen bewertet werden. Ganz im Gegenteil, es ist vollständig legitim, in dieser freiheitlich-demokratischen Grundordnung seine Sorge zu äußern. Ich sage das auch vor dem Hintergrund der Debatten der Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes, geplant jetzt im Deutschen Bundestag. Auch dort werden wir entsprechende Demonstrationen erleben. Und das ist im demokratischen Spektrum selbstverständlich. Egal, ob ich das inhaltlich teile, ob wir das inhaltlich teilen, egal, ob wir die handelnden Personen gut finden, egal, ob wir das nachvollziehen können, das gehört zur Demokratie dazu.
Sagt Berlins Innensenator Andreas Geisel von der SPD. Ob der Mietendeckel in Berlin das macht, was er soll, Wohnungen in der Stadt auch für Wenig- und Normalverdiener bezahlbar zu machen und zu halten, daran scheiden sich ja die Geister. Die Gegner sagen, der Mietendeckel würde nur zu noch mehr Wohnungsknappheit in der Stadt führen, weil weniger Eigentümer vermieten und darauf warten, dass die Regelung des rot-rot-grünen Senats gekippt wird. Genau das könnte jetzt in Karlsruhe passieren, denn, wie das Bundesverfassungsgericht offiziell mitgeteilt hat, will es am Donnerstag darüber entscheiden, ob Berlin als Land überhaupt ein Mietengesetz erlassen darf. Einzelheiten dazu aus unserer landespolitischen Redaktion von Thorsten Gabriel.
Zuvor hatte es bereits Signale aus der rot-rot-grünen Koalition gegeben, dass sich das Karlsruher Gericht zeitnah äußern werde. Demnach wird die Entscheidung ohne eine vorhergehende mündliche Anhörung verkündet werden. Die Richterinnen und Richter entscheiden über einen sogenannten Normenkontrollantrag von 284 Bundestagsabgeordneten der Unions- und der FDP-Fraktion. Sie waren vor das Verfassungsgericht gezogen, weil sie unter anderem glauben, dass Berlin rechtlich nicht dazu befugt gewesen sei, ein Mietendeckelgesetz zu erlassen. Neben diesem Normenkontrollantrag liegen dem Gericht in Karlsruhe noch weitere Klagen privater Vermieterinnen und Vermieter vor. Über den Ausgang der Gerichtsverfahren wird spekuliert. Aus Koalitionskreisen sind sowohl Befürchtungen zu hören, Karlsruhe könnte das Gesetz kippen, als auch die Hoffnung, das Gericht werde den Mietendeckel bestätigen. Die erste Stufe des Mietendeckels war Ende Februar vergangenen Jahres in Kraft getreten. Damit wurden die Mieten von rund 1,5 Millionen Wohnungen in der Stadt zunächst eingefroren. In einer zweiten Stufe mussten ab November hohe Mieten abgesenkt werden.
Soweit Informationen zum Mietendeckel in Berlin. Thorsten Gabriel war das. Zurück zur Pandemie. Was den digitalen Kampf gegen sie angeht, läuft es in Deutschland irgendwie nicht so gut. Immer wieder gibt es Sicherheitsbedenken. Jetzt auch erneut bei der Luca-App. Es geht dabei um Schlüsselanhänger. Was es damit genau auf sich hat, Inforadio-Reporterin Ann-Christine Schenten hat sich schlau gemacht.
Luca Track. So haben die Datenschutzaktivisten Bianca Kastel und Tobias Rafenstein die von ihnen entdeckte Sicherheitslücke getauft. Ihr Problem? Die Schlüsselanhänger der Luca-App. Die sind für Menschen ohne Smartphone gedacht. Auf den Schlüsselanhängern ist ein QR-Code angebracht, mit dem man sich vor Ort einchecken können soll. Doch ein einziges Foto dieses QR-Codes soll noch bis gestern ausgereicht haben, um die Bewegungen seiner Nutzer nachzuvollziehen, sagt Rafenstein.
Von diesem QR-Code ausgehend werden halt die weiteren Daten, die man benötigt im Luca-System, was mit sehr viel Verschlüsselung an sehr vielen Stellen arbeitet, dann berechnet. Und diese Berechnung lässt sich durch Forschen halt auch nachvollziehen und lässt sich dann entsprechend wiederholen.
So könnten Angreifer genau nachvollziehen, wo und wann sich ein Nutzer mit der Luca-App eingeloggt hat. Die IT-Experten warnen vor Missbrauch. Sie empfehlen, alle bereits verteilten Schlüsselanhänger zu entsorgen. Patrick Henning, Geschäftsführer von Nexenio, der Firma, die die Luca-App entwickelt hat, sagt, diese Sicherheitslücke sei bereits geschlossen worden.
Wir haben dann die Möglichkeit geschlossen, dass wenn ich dann im Besitz des Schlüsselanhängers bin, dass ich dann für diesen Schlüsselanhänger die Kontakthistorie abrufen kann. Das ist jetzt keine Sicherheitslücke, wo irgendwie Daten einfach abhanden kommen, sondern rein die Möglichkeit, dass wenn ich im Besitz eines Schlüsselanhängers bin, ob das jetzt durch Abfotografieren im Check-in ist oder weil ich einfach jemanden den Schlüsselanhänger geklaut habe, dann haben wir einfach verhindert, dass ich die Kontakthistorie einsehen und abrufen kann.
Die Schlüsselanhänger wegzuwerfen, von denen die Luca-App deutschlandweit bereits 14.000 registriert hat, sei Quatsch. Er warnt aber davor, ein Foto von dem QR-Code ins Netz zu stellen. 20 Millionen Euro haben 12 Bundesländer bereits für die App auf den Tisch gelegt. 1,2 Millionen davon soll Berlin bezahlt haben. 990.000 Euro hat das Land Brandenburg gezahlt. Die Zahlen gehen auf eine Recherche von netzpolitik.org zurück. Bereits in den letzten Tagen und Wochen wurde immer wieder die zentrale Speicherung der Luca-App kritisiert. Denn anders als bei der Corona-Warn-App werden die Daten der Nutzer nicht auf dem eigenen Smartphone gespeichert, sondern auf einem zentralen Server. Das sei wichtig für die Schnittstelle mit den Gesundheitsämtern, sagt Patrick Henning.
Natürlich müssen Daten über zentrale Infrastrukturen verteilt werden. Ein Datenaustausch an sich ist nicht böse. Wir kennen Online-Banking-Systeme, Elster, alle möglichen Systeme sind Systeme, wo auf zentralen Infrastrukturen Daten ausgetauscht werden. Im Übrigen, wir nutzen tagtäglich Tausende zentrale Strukturen und nur in einem Glaubenskrieg von Corona-Warn-App und dezentral und zentral, den wir letztes Jahr schon hatten, da sollten wir jetzt hoffentlich bitte nicht nochmal den gleichen Krieg anfangen.
Der Chaos Computer Club fordert wegen der nicht abreißenden Sicherheitsbedenken eine, Zitat, bundesweite Notbremse für die Luca-App. Sie sei zudem langsam und dürfe vor allem nicht als Argument für etwaige Lockerungen genutzt werden. Der Berliner Senat will trotz der Sicherheitsbedenken weiter an der Luca-App festhalten. Denn die App sei in vielen Ländern und Kommunen erfolgreich im Einsatz. Ende der Woche sollen alle Gesundheitsämter in Berlin technisch an die Luca-App angeschlossen werden.
Informationen von Inforadio-Reporterin Ann-Christine Schenten. Was genau ist vor 70 Jahren am 14. April 1951 in und um Chemnitz bei Luckau passiert? Auf mysteriöse Weise stürzten damals russische Militärmaschinen ab. Einfach so. Seitdem wurde über die Ursachen gerätselt und Material gesammelt. Heute zum 70. Jahrestag gab es eine kleine Gedenkfeier. RBB-Reporter Thomas Krüger war dabei.
Einer, der das miterlebt, der das gesehen hat, ist Günter Große. Heute 85 Jahre alt, damals 15.
Dann kamen drei Stück. Zwei gingen in Flachsdorf runter und der dritte runter. Nachher haben wir festgestellt, der Motor ist noch in der Erde. Der war 2 Meter tief drin.
Seit 30 Jahren beschäftigt sich Ortschronist Fred Schoppe mit diesen Abstürzen von damals. Die Maschinen vom Typ Iljuschin 10 waren offenbar in der Nähe stationiert. Warum aber sind innerhalb nur weniger Minuten 13 Flugzeuge desselben Typs abgestürzt?
Bekannt ist, dass es zu dem Zeitpunkt eine Wetteranomalie gegeben hat, die dazu geführt hat, dass die Flugzeuge wenig Sicht hatten und sie dann in dieser Wetteranomalie von Sturm, Hagel, Schnee die Orientierung verloren haben.
Ob das Wetter als alleinige Ursache gilt, ist bis heute ungeklärt. Von Sabotage ist damals gerüchteweise die Rede. Es gibt keinen Beleg dafür, sagt Schoppe. Was er weiß, die Maschinen waren relativ neu.
Es war praktisch auch ein Ausbildungsflug, weil die Flugzeuge erst ein halbes Jahr vorher direkt in Dienst gestellt worden sind. Die hatten neue Fluginstrumente und dieser Ausbildungsflug zum Bombodrom Lieberose dient auch der Ausbildung an diesen neuen Fluginstrumenten.
26 Menschen sterben bei den Abstürzen. In jedem Flugzeug 2 Mann.
Das war Bordschütze bzw. Bordpilot, die Rücken an Rücken gesessen haben.
Seit 70 Jahren wird spekuliert, was genau passiert ist.
Es gibt Beschreibungen, wonach dann ein Flugzeug beispielsweise gedreht hat und dann in den Wipfeln hängen geblieben ist. Das heißt, er hatte nicht genug Geschwindigkeit gehabt. Andere sagen, ich habe Motorgeräusche gehört und gehe davon aus, Vereisung der Steuerungssysteme. Aber das sind Annahmen.
So bleiben am 70. Jahrestag der mysteriösen Abstürze von 13 Militärflugzeugen noch immer viele Fragezeichen.
RBB-Reporter Thomas Krüger war das. Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg. Den gibt es auch als Podcast in der Inforadio-App.
Inforadio Podcast.